Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei Calcio Berlin. Das Format, in dem wir eure Fragen beantworten. Heute mache ich das, Christoph Kröger mein Name. Guten Tag. Mir wird sehr schwer fallen, jetzt die nächsten 45 bis 60 Minuten auf Olympische Winterspiele zu verzichten. Gerade hat Emma Eicher ihre zweite Medaille geholt, zweite Silbermedaille. Bei der Abfahrt waren es 400stel. Diesmal waren es 500stel Rückstand, also nicht mal eine Zehntel Rückstand auf 2 Goldmedaillen, wenn man so will. Super bitter. Ich bin mega drin im Fieber, gucke gefühlt jede Minute, die ich kann, aber jetzt werden erstmal eure Fragen beantworten, bevor ich das mache. Aber noch ein Hinweis, nächste Woche sind wir wieder auf der Bühne. Calcio Berlin, die Show im Experian hier in Berlin. Wurde ja verschoben, holen wir jetzt nach. Donnerstag nächste Woche ist das Ganze. Wir werden da ganz viel über Fußball sprechen, unter anderem mit Jonas Bold. Ex-HSV-Sportvorstand Jonas Bold wird mit am Start sein, da freue ich mich sehr drauf. Und wir sprechen natürlich über alles, was da aktuell stattfindet oder stattgefunden hat. Vor allem natürlich die Champions-League-Spiele, die an den beiden Tagen vorher waren. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr das sehr gerne live vor Ort, wie gesagt, im Experian. Tickets findet ihr unten über den Link in der Videobeschreibung. Das Ganze wird natürlich auch wieder live bei Twitch zu sehen sein. Also wer da noch nicht folgt, dem Calcio Berlin Channel, auch das gerne nachholen. Und jetzt kommen wir zu euren Fragen und fangen an mit einer ganz romantischen Frage von Glinjan. Glinjan fragt, moin, bald ist Valentinstag. Wenn du ausschließlich die genannten Positionen betrachtest, wen würdest du als absolutes Traumpaar einsetzen? Also welche Spieler, die auf die ein oder andere Weise perfekt zusammenpassen? Innenverteidiger-Duo, Doppel-6, Flügelzange, Stürmer-Duo, Bonus, Torwart und Ersatztorwart. Grüße aus der Heimat des deutschen Basketball-CL-Siegers, die fußballerisch nicht zu viel zu bieten hat. Das ist peinlich, dass ich nicht weiß, wer Basketball-Champions-League-Sieger wurde, ne? Wenn es nicht Alba Berlin war und nicht München, werde ich jetzt auch auf die Schnelle nicht rausfinden. Also, wir kümmern uns um romantische Pärchen auf dem Fußballplatz und fangen an mit Innenverteidiger-Duo. Mein allererster Gedanke, und dabei bin ich letztendlich auch geblieben, Chiellini und Bonucci. Das ist für mich der Inbegriff eines perfekten Fußballpärchens sozusagen. Beides Italiener, beide über einen langen Zeitraum sehr, sehr viele Spiele zusammen bestritten, über 300 Spiele zusammen auf dem Platz gestanden. Bonucci kam ein bisschen später zu Juve dazu, aber dann eigentlich dauerhaft das gesetzte und sehr erfolgreiche Innenverteidiger-Duo gewesen und dazu eben auch noch in der Nationalmannschaftskarriere und überall super erfolgreich gewesen. Wirklich ja, der Inbegriff für ein super funktionierendes Innenverteidiger-Duo. Endlos viele Titel zusammen gewonnen, sowohl national als auch international. Doppel-6 fand ich ein bisschen schwieriger, weil ich finde, eine Doppel-6 oder eine perfekte Doppel-6 ist so wie Yin und Yang. Also zum einen der kreative Spielmacher und zum anderen der beinharte Abräumer. Das ist für mich eigentlich eine perfekte Doppel-6. Ich finde, da gab es nicht so die eine Antwort. Was am nächsten rankommt für mich, weil die müssen auch einen langen Zeitraum sehr erfolgreich zusammengespielt haben, weil sonst finde ich den Begriff irgendwie irreführend. Gattuso und Pirlo. Vor allem natürlich bei Milan, aber auch hier natürlich auf Nationalmannschaftsebene. Wirklich diese perfekte Symbiose aus Künstler und Treter. Sehr lange bei Milan zusammengespielt, Nationalmannschaft, auch hier beide sehr erfolgreich. Aber ich finde, wenn man es ein bisschen weiterfasst, finde ich das noch perfektere Pärchen, weil sie auch über den Fußballplatz hinaus sich sehr gut verstanden haben, Iniesta und Xavi. Ist jetzt nicht die klassische Doppel-6, aber so als Mittelfeldpaar finde ich die beiden natürlich auch aus ähnlichen Gründen sehr, sehr passend. Natürlich jetzt nicht, was die Rollen angeht, aber auf Vereinsebene unglaublich erfolgreich, unglaublich prägend auch gewesen. Und dann natürlich mit Spanien logischerweise auch WM- und EM-Titel gewonnen. Flügelzange, ganz einfach, kann ich ganz kurz machen. Robbery. Franck Ribéry und Arjen Robben, das perfekte Duo, auch wie sie sich ergänzt haben und wie sie zusammen auch für den Erfolg des FC Bayern in dieser Zeit standen, auch hier international. Nicht international, dann natürlich auf Vereinsebene, weil sie dieses Mal oder die beiden kamen nicht aus dem gleichen Land, aber trotzdem, das ist für mich das perfekte Flügelzangen-Duo und Doppelsturm-Stürmer-Duo gibt's gar nicht so viele, die man wirklich so als reines Duo bezeichnen würde. In den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, gab es mehr so Stürmer-Trios, logischerweise, was natürlich auch mit den Formationen zu tun hat. Ich bin hier für ein Pärchen gegangen, für ein Duo gegangen, was eigentlich nur in der Theorie das perfekte Duo war, für mich persönlich, was letztendlich aber nicht zusammen funktioniert hat. Ich meine, ist ja auch ein bisschen das, was Beziehungen ausmacht. Ja, manchmal passt es auch nur in der Theorie und dann hält es gar nicht so lange und ist vielleicht nicht das, was man sich vorgestellt hat. Wie zum Beispiel Ronaldo und Adriano. Also ich dachte vor der WM 2006, dieses Duo wird sowas von diese WM dominieren. Ja, haben sie nicht gemacht. Irgendwann war Adriano nicht mal mehr in der Startelf. Aber trotzdem für mich zwei der ikonischsten Stürmer dieser Zeit. Das in der Theorie perfekte Duo, was nicht so gut zusammengepasst hat. Ein bisschen besser funktioniert hat Henri und Bergkamp. Das wäre so meine Alternative gewesen. Und jetzt der Bonus. Da hatte ich als allererstes einen Gedanken zu. Torwart und Ersatztorwart. Oliver Kahn und Bernd Dreher. Weil gefühlt hat der eine nicht ohne den anderen existiert. Das stimmt nicht ganz. Aber Oliver Kahn kam ein bisschen früher zum FC Bayern als Bernd Dreher. Also der kam ein paar Jahre später, ich glaube drei Jahre später. Aber ab dem Moment war Oliver Kahn die Nummer 1 bei den Bayern und Bernd Dreher der Backup-Torhüter. Ohne zu murren, der hat das Ewigkeiten durchgezogen, bis Oliver Kahn seine Karriere beendet hat und Bernd Dreher dann letztendlich auch. Und ich meine, Bernd Dreher, der war von 96 bis 2008, ich glaube mit einem Jahr Unterbrechung, beim FC Bayern. Und in dem Jahr Unterbrechung hat er einfach nicht gespielt. Ratet mal, wie viele Pflichtspiele Bernd Dreher für die Bayern gemacht hat. Von 96 bis 2008. 15. Sehr effiziente Ausbeute. Champions League-Sieger, 7-mal deutscher Meister, 5-mal Pokalsieger. UEFA Cup war mit Leverkusen davor, das hat damit nichts zu tun. Aber eine ordentliche Titelausbeute dafür, dass er 5 Spiele bestritten hat. Das sind meine Duos auf jeden Fall. Schreibt eure gerne in die Kommentare. Wir machen weiter mit der nächsten Frage von Mr. The Mo. Gude, bitte einmal eine kurze Mid-Season-Prognose von dir. Wir gehen das alles nacheinander durch. Sind die klassischen Prognosethemen, aber international gedacht. Aber wir fangen national an mit, wer wird Meister, wer finisht Top 4 und wer steigt ab in der Bundesliga? Wir haben, ja, Meister. Ich meine, wir haben ein offenes Meisterrennen. Theoretisch. Ich glaube, praktisch werden die Bayern das nicht mehr herschenken, auch wenn Dortmund natürlich jetzt nochmal gut rangekommen ist durch den ein oder anderen Patzer der Bayern. Bayern wird Meister. Nichts Verrücktes hier. Wer finisht Top 4? Ich habe vor der Saison gesagt, auf der 2, ja, vielleicht ohne Sesko, vielleicht ohne Simmons, aber auch ohne internationale Belastung und in meinen Augen mit einem guten Trainer, Leipzig auf 2. Dann die Eintracht aus Frankfurt auf der 3, noch vor dem BVB, das wiederholt sich. Damit bin ich jetzt nicht so wahnsinnig unzufrieden, außer dass Frankfurt natürlich aktuell da nichts mit zu tun hat und stattdessen Hoffenheim. Und deswegen tausche ich diese beiden Teams auch aus. Ich sage Bayern, BVB, Leipzig und Hoffenheim. Ich glaube, Stuttgart kann Hoffenheim noch einholen, aber vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu hoffnungsvoll, was meine ja durchaus skeptische Vorhersage für Hoffenheim angeht. Das ist einer der Takes, die ganz schlecht gealtert sind. Habe ich ein paar dieses Jahr. Meine Prognosen waren nicht ganz so gut, auch in der zweiten Liga nicht. Hoffenheim als Enttäuschung des Jahres wird wahrscheinlich nicht mehr so gut altern.
Die jetzt nach Europa zu tippen, irgendwie von einem Fastabsteiger nach Europa, das ist mir ein zu großer Schritt. Vielleicht werden die ein bisschen besser sein, okay, aber sie werden den Erwartungen nicht gerecht werden, die man aktuell hat. Aber nach 34 Spieltagen, glaube ich, werden sie doch dann gemessen an den Erwartungen eine Enttäuschung sein. Ich sage, kein einstelliger Tabellenplatz.
Naja, manchmal trifft man, manchmal nicht. Wer steigt ab in der Bundesliga? Heidenheim. Und dann wird's schwierig. Ich mache mir große Sorgen, und das meine ich wirklich so, ich mache mir große Sorgen um Bremen aktuell. Also die sportliche Entwicklung, die offensichtlich nicht vorhandene Kaderqualität, was die Torjäger angeht, also die Effizienz vor dem Tor angeht. Ich weiß nicht, wie man das fixen will. Und ich bin kein großer Fan von der Trainerverpflichtung. Ich mag Daniel Thun so, was man mitkriegt auf menschlicher Ebene sehr gerne. Das ist ein super Typ. Ich meine, beim HSV habe ich ihn lange genug sehr intensiv miterlebt. Das ist ein super charismatischer und empathischer Typ. Aber ich finde es sehr, sehr mutig und das kann mega in die Hose gehen, einen Trainer zu holen, der in der zweiten Liga nicht gescheitert ist. Dafür war er vor allem mit Düsseldorf und ja auch beim HSV über weite Strecken zu gut. Aber der da jetzt nicht den ganz großen Erfolg hatte, der jetzt seinen ersten Job in der Bundesliga bekommt, in so einer prekären Situation. Ja, deswegen, ich sage jetzt mal Heidenheim und Bremen. Und St. Pauli kommt in die Relegation. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wer steigt auf in der zweiten Liga? Vor der Saison habe ich gesagt,
auf Platz 1 habe ich die Hertha. Ich habe auf Platz 2 Bochum, die direkt wieder hochgehen. Ich glaube, es hat nicht jeder. Dieter Hecking wird das schon regeln. Und ich habe auf Platz 3 Hannover 96. Ich hatte sie letztes Jahr schon. Jetzt sieht der Kader komplett anders aus. Aber sie haben den richtigen Trainer dafür. Ich glaube, dass Titz da kochen wird. Auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen holprig sein wird.
Ich meine, Bochum hat sich gefangen einigermaßen. Hertha ist jetzt auch noch lange nicht aus dem Rennen. Es ist sehr eng da oben in der zweiten Liga. Schalke habe ich vor der Saison bewusst in keiner Prognose oder in irgendeiner Frage genannt, einfach um die Finger davon zu lassen, weil ich vor der Saison nicht wusste, was mit Schalke ist dieses Jahr. Für mich konnte das in beide Richtungen gehen. Entweder es wird richtig gut oder es wird richtig schlecht. Aktuell sieht es noch sehr gut aus. Ich glaube auch, Schalke fängt sich wieder. Ich sage, Schalke steigt auf. Paderborn oder Darmstadt? Einer von beiden. Ich glaube, Darmstadt, ein bisschen konstanter unterwegs, wirkt eher gefestigt. Und ich glaube, Hannover fängt sich ja gerade schon wieder. Die sind ein bisschen abgerutscht zwischenzeitlich. Und ich glaube, Hannover geht in die Relegation gegen St. Pauli. Ja, dann setzt sich wahrscheinlich St. Pauli durch, oder? Ich finde es krass, in der zweiten Liga übrigens ein massiver Unterschied zwischen der realen Tabelle und der Expected Points Tabelle an der Spitze. Können wir hier mal einblenden. Expected Points auf Platz 1 Hannover, auf 2 Paderborn, auf 3 Elversberg. Stand jetzt, na gut, Paderborn ist Dritter, aber ansonsten Hannover und Elversberg nicht auf einem Aufstiegsrang. Dann wurde noch gefragt nach, wer wird jeweils Meister in den weiteren Top 5 liegen? Auch das können wir relativ schnell machen. Ich glaube, auch wenn ihr alle was anderes hören wollt, Arsenal hält diesen Vorsprung. 6 Punkte. Ich glaube, sie schaffen es dieses Jahr. Ich glaube, sie ziehen es durch. Spanien ist super eng, aber ich finde Barcelona etwas überzeugender aktuell als Real Madrid. Auch wenn die, was die Ergebnisse angeht, sich in der Liga nicht zu Schulden kommen lassen haben in den vergangenen Wochen. Aber trotzdem, ich glaube, Barcelona wird das Rennen machen. Frankreich, ich meine, Lens da oben, alles schön und gut. PSG wird es am Ende. Und Italien, Inter hat 8 Punkte Vorsprung. Auch da wird nichts mehr anbrennen, glaube ich. Und Deutschland habe ich schon gesagt. Dann wurde gefragt nach, wer gewinnt die Champions League, Europa League und Conference League und wer gewinnt den DFB-Pokal? Ich glaube, es ist das Jahr für Arsenal. Ich glaube, die werden Meister und Champions League-Sieger. Europa League, Aston Villa. Die englischen Clubs haben wir ja letztes Jahr schon gesehen, haben bei den Wettbewerben einfach mehr Power, mehr Qualität und mehr Backup, wirtschaftlichen Backup als die meisten anderen Clubs. Und das setzt sich dann häufig auch durch. Ich will aber Porto nicht unterschätzen. Ich glaube, Porto, die spielen national eine ganz gute und eine sehr gute Saison. Haben jetzt einmal gepatzt, relativ überraschend. Aber trotzdem, Porto darf man nicht unterschätzen in dem Wettbewerb. Fände ich auch ganz charmant. Und Conference League, ich finde es krass. Geht mal die Teams, die in der Conference League-Tabelle jetzt nach der Liga-Phase vorne waren, geht die mal durch und guckt mal, wer davon in der Liga ganz gut performt. Also vor allem aus den größeren Ligen allen voran. Die haben fast alle Probleme irgendwie. Ich finde auch hier, englische Clubs, Crystal Palace, darf man nicht komplett abschreiben. Ich sage aber mal Mainz. Ich sage, Mainz gewinnt die Conference League mit Urs Fischer. Das läuft zu gut gerade. Und ich glaube, gerade mit dem Spielstil kannst du auch international was reißen. Und DFB-Pokal, ich glaube, die Bayern. Ich glaube, die Bayern holen das Double, die sind mal wieder dran. Nächste Frage kommt von Marok Al-Helmidi. Passend zur Halftime-Show, Startelf oder Top 5, wenn es knackig sein soll, soll es sein, knacke ich immer gut, der besten zentralamerikanischen Fußballer aller Zeiten. Grüße aus dem Paris Lateinamerikas. Ich habe das ganz genau genommen, beziehungsweise habe überlegt, ob ich es ganz genau nehme, aber dann macht die Frage keinen Sinn, beziehend auf die Halftime-Show. Die Halftime-Show, Bad Bunny aufgetreten, erstes Mal, dass da ein spanischsprachiger Künstler aufgetreten ist, der kommt aus Puerto Rico. Puerto Rico gehört, sofern ich das verstehe, nicht zu Zentralamerika, weil da ist nur dieser Landfitzel gemeint zwischen Süd- und Nordamerika, also Mexiko und dann die Länder darunter, sowas wie Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama. Da gehört Puerto Rico nicht mit dazu. Deswegen nehmen wir noch die karibischen Inseln mit rein. Haben wir auch ein bisschen mehr Auswahl. Ich weiß gar nicht, ob jemand von den karibischen Inseln am Ende mit drin gelandet ist, in meiner Top 5. Wen wir auf jeden Fall aber ausschließen, ist Mexiko, weil sonst wäre diese Top 5 sehr Mexiko geprägt. Und es ist krass. Ich bin ganz ehrlich, ich habe darüber, über dieses Thema, wir haben hier über viele Themen schon gesprochen und viele Themen diskutiert. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wer eigentlich die Top 5 der besten mittelamerikanischen Fußballer ist. Ich bin aber zu einer Top 5 gekommen, mit der ich sehr zufrieden war. Auf Platz 5, Minor Figueroa. Figueroa aus Honduras. Der hat ewig Premier League gespielt, ist Verteidiger gewesen, hat sogar den Pokal, den FA Cup gewonnen mit Wigan, hat über 180 Länderspiele, da hat kaum jemand aus diesen Ländern mehr als er, ist auf jeden Fall ein großer Name, was den Fußball aus diesen Ländern angeht, deswegen er aufgrund auch seiner Konstanz auf dem hohen Level mit dabei in der Top 5. Aber ihr seht schon, von welchem fußballerischen Niveau wir hier sprechen. Also schon natürlich sehr gute Fußballer, jetzt aber keine Topstars, zumindest in dem Bereich nicht. Auf Platz 4 habe ich mich für Brian Ruiz entschieden, Costa Rica. Der war vor allem halt in den Niederlanden sehr, sehr erfolgreich und auch richtig gut. War Spieler der Saison in der Eredivisie, ist Meister geworden, mit Twente müsste das gewesen sein, Pokalsieger geworden. War dann noch in ein paar anderen Ländern, hat auch bei Fulham gespielt. Ist wirklich ja, auch längere Zeit auf einem sehr hohen Niveau unterwegs gewesen. Brian Ruiz auf der 4. Auf der 3, eine absolute Legende aus Costa Rica, Paulo Van Schope. Kennen natürlich Deutschland-Fans jetzt ungefähr in meinem Alter noch sehr gut und älter von der WM 2006. Da nämlich 2 Tore im Auftaktspiel gegen Deutschland gemacht. Langjähriger Premier League-Spieler für Derby County. Hat, glaube ich, auch nochmal bei City gespielt, aber ich weiß gar nicht, ob die da in der Premier League, also in der ersten Liga waren oder in der zweiten. Ja, einfach eine Legende. Eine Legende, Stürmerlegende, gerade durch seine Auftritte bei den Weltmeisterschaften, mehrfach da getroffen, mehrfach dabei gewesen, vor allem auch. Paulo Van Schope, meine 3. Auf der 2, da wird's dann einfach. 2 und 1, finde ich, sind selbsterklärend. Auf der 2, Dwight York, Trinidad und Tobago. Torschützenkönig der Premier League gewesen bei Manchester United, Stammspieler unter anderem, als sie die Champions League gewonnen haben gegen die Bayern, ganz, ganz wichtiger Stürmer für United gewesen, auf jeden Fall die 2, so erfolgreich wie er war kaum ein anderer, nur einer, und das ist die Nummer 1, ein weiterer Spieler aus Costa Rica, Keylor Navas natürlich, also man kann bestimmt Argumente für Dwight York finden, aber Keylor Navas muss eigentlich die Nummer 1 sein. Der war mit Costa Rica im WM-Viertelfinale 2014 mehrfach die Champions League mit Real Madrid gewonnen, bei PSG unglaublich erfolgreich gewesen, lange Stammtorhüter bei ja den größten Clubs, den erfolgreichsten Clubs in Europa. Das hat kein anderer geschafft, so in der Form. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist vielleicht ein Costa Rica-Spieler zu viel, 3 von 5 ist ein bisschen too much, okay, dann tausche ich einen aus, dann nehme ich tatsächlich, weil ich finde, wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, es gibt Spieler, die früher irgendwie unterwegs waren, wo es schon länger her ist, die jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel wie Figueroa, ja, ewig in der Premier League einfach Stammspieler waren und viele Spiele da gemacht haben, viele Länderspiele, okay, aber ich finde, wenn man es ganz objektiv betrachtet, Leon Bailey aus Jamaika hat schon zumindest eine Erwähnung verdient, weil auch er spielt Premier League und hat vor allem Premier League gespielt und auch da sehr viele Scorer vor allem gesammelt, war in der Bundesliga sehr, sehr gut bei Leverkusen. Also jetzt mal mit der modernen Brille oder mit der ganzheitlichen Brille drauf geschaut, Leon Bailey gehört auf jeden Fall mindestens mal in eine Top 10, was die besten mittelamerikanischen Fußballer angeht. Das ist auf jeden Fall meine Top 5. Sehr spannende Frage, weil man sich darüber, glaube ich, eher selten Gedanken macht. Die nächste kommt von Rucksack X Sepp. Der Rucksack Sepp fragt: Servus, welche Spieler sind deine All-Time-Bundesliga-Lieblingsspieler aus folgenden Nationen? Muss nicht genau begründet sein oder nur ein einziger Spieler, sondern mehr so eine Art Trip down Memory Lane. Das mache ich natürlich immer sehr, sehr gerne. Und vor allem hat man, glaube ich, für alle, die jetzt schon irgendwie länger die Bundesliga verfolgen und Fußballfans sind, man hört so eine Nation und hat sofort irgendwie einen Spieler im Kopf, mit dem man mehr verbindet als mit allen anderen. Und da mir jetzt hier auch offengelegt wurde, auch mehrere Spieler theoretisch nennen zu dürfen, es gibt bei mir tatsächlich eine Bundesliga-Lieblingsspielerliste sozusagen und eine HSV-Lieblingsspielerliste. Zumindest bei manchen Nationen. Angefangen mit Japan. Für mich persönlich, Bundesliga-vereinsübergreifend, Shinji Kagawa. Weil er zu dieser Dortmund-Mannschaft gehört hat, die mir so viel Spaß am Fußball bereitet hat, wie ganz, ganz wenige andere Mannschaften auch. Diese Meistermannschaften von Dortmund unter Klopp haben einfach wirklich meine Liebe zum Fußball nochmal wieder neu entfacht sozusagen und waren auch irgendwo ein Mitgrund dafür, dass ich gesagt habe, okay, am liebsten würde ich schon eigentlich im Sport- und Fußballbereich arbeiten. Habe ich ja damals noch nicht, da war ich noch beim Radio und da war Musik irgendwie so der Fokuspunkt in meinem Leben, so die wichtigste Sache und Sport einfach so hobbymäßig natürlich, wie bei vielen von euch logischerweise auch viel Fußball geguckt und viel auch darüber gesprochen, aber natürlich nicht beruflich. Und da ging das so los, dass ich gedacht habe, es wäre schon geil, in die Richtung zu arbeiten. Deswegen Kagawa für Japan, aber natürlich Naohiro Takahara mit der HSV-Brille. Einfach absolute Legende. Frankreich ist die nächste Nation. Da muss ich selbst als HSV-Fan sagen, Jean Micou. Ein so begnadeter Fußballer, ein Zauberer, mit so wenig, wie soll man sagen, mit so wenig körperlichem Aufwand, so geil Fußball zu spielen, mit so viel Gefühl im Fuß, hat einfach nur Bock gemacht. Und ja, da hat man immer neidisch drauf geguckt, auf jeden Fall, auf diesen französischen Zehner. HSV-Lieblingsspieler aus Frankreich, ja, Jean-Luc Dompé eigentlich. Es gab nicht so viele, ehrlicherweise. Aber Dompé, ach, er könnte so viel mehr sein. Er könnte so viel mehr sein. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Brasilien, oh, da gibt es natürlich eine ganze Reihe, weil in der Zeit, wo ich mit Fußball sozialisiert wurde und zum Fußballfan wurde, war die Bundesliga voll mit Brasilianern. Das war die Nation. Und jedes Mal, wenn ein neuer Brasilianer in die Liga kam, dann war das einfach großartig. Und die haben so viel Spaß verbreitet, auch so viel Joga Bonito verbreitet in der Bundesliga. Aber für mich in einer sehr prägenden Zeit auch wieder ein Dortmund-Spieler. Borussia Dortmund zum Meistertitel geschossen. Ich war großer, großer Fan von Márcio Amoroso und natürlich auch von Marcelinho bei der Hertha. Die waren einfach für mich so die Inbegriffe. Der Inbegriff für diese brasilianischen Fußballer. Ich meine, Amoroso war ja weniger so der Trickser, aber war ein geiler Stürmer und hat auch mein Lieblingsstürmertyp eigentlich sehr geprägt. So, die müssen nicht mega groß sein, können mitspielen, sind gut am Ball, aber trotzdem sehr gute Abschlussspieler. Diese Stürmer mag ich besonders gerne und Marcelinho war einfach eine Legende für sich. HSV-Brille, Zé Roberto. Auf jeden Fall. Österreich habe ich nicht so viel Auswahl, ehrlicherweise. Niemand, der mich so richtig geprägt hat, aber wen ich als neutraler Beobachter eigentlich immer geil fand, vor allem in der Zeit, wo er gefühlt jeden zweiten Freistoß in den Winkel gezwirbelt hat, war David Alaba. David Alaba als junger Spieler, plus er war Teil dieser Pep Guardiola Bayern, die einfach ja mit den besten Fußball gespielt haben, den ich je gesehen habe, vor allem in der Bundesliga. Da war er ein wichtiger Faktor, vor allem dann auch ins Zentrum gekommen, hat da einen richtig guten Job gemacht. David Alaba für mich bei Österreich. Spanien, Raúl. Ah, ja. Es ist wirklich ein Trip down Memory Lane gewesen, als ich hier die Namen mir überlegt habe. Raúl auf jeden Fall in dieser Zeit, als er zu Schalke kam. Alleine, dass er dahin gewechselt ist, war einfach eine Sensation. Und natürlich dann auch geliefert. Ne? Anders als zum Beispiel Van Nistelrooy, damit kommen wir zur Niederlande. Da sind es die HSV-Spieler. Ich meine, HSV, Niederlande oder niederländische Spieler, schon immer eine Symbiose, eine funktionierende Symbiose gewesen. Van der Vaart auf der 1, De Jong auf der 2, Van Nistelrooy auf der 3. Van Nistelrooy hätte die 1 sein können, weil ich den vorher schon geil fand. Und auch hier, dass der überhaupt zum HSV in die Bundesliga kommt, war eine Sensation. Aber dann, ja, ein bisschen enttäuschend gewesen. Nicht das geliefert, was man sich erhofft hat. Und die letzte Nation ist die Schweiz. Da hatte ich sofort einen Namen im Kopf. Auch der Dortmund-Spieler. Dortmund hat mich wirklich als kleiner Junge sehr geprägt, weil sie dann natürlich auch sehr erfolgreich waren. Champions League gewonnen haben, dann Meistertitel, Amoroso. Und vorher eben Stefan Chapuisat, Dortmunder Legende. Und Ciriakos Forza. Ciriakos Forza, die ersten Jahre, in denen ich Fußball so richtig mitgekriegt habe und auch so die Namen registriert habe, war 97, 98, Sforza einfach mit Kaiserslautern deutscher Meister geworden. Und dann sind so Namen einfach hängen geblieben, wie Sforza, wie Olaf Marschall. Ja, und Sforza dann natürlich auch noch bei den Bayern gewesen. Aber trotzdem, den Namen hat man sich natürlich auch gemerkt als kleiner Junge. Weil es klingt wie etwas anderes, was in der Zeit bis heute eigentlich für Amüsement gesorgt hat. Übrigens, Grüße aus der Dreihelmstadt. Oh, das wusste ich mal. Oh, das wusste ich mal. Dreihelmstadt, das ist so im Wappen mit so drei wirklich sehr, sehr einfach gemachten Helmen. Landshut? Dreihelmstadt. Landshut, stark. Nächste Frage. Kommt von Alex. Moin Krügi, kurz und knapp. Wofür haben wir eigentlich noch den VAR und warum werden unsere Schiedsrichter gefühlt von Woche zu Woche schlechter? Oder wie erklärst du dir die ganzen Fehlentscheidungen der letzten Wochen? Grüße von einem Fortuna-Fan, der sich immer noch um den Auswärtssieg betrogen fühlt. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige und es wird wieder sehr viel diskutiert über Schiedsrichter. Warum wir den VAR noch haben, das habe ich vor ein paar Wochen in einem Frakalcho schon mal beantwortet. In meinen Augen kann es eine Fußballwelt, wo es um so viel Kohle geht und so viel an den Entscheidungen dieser Schiedsrichter hängt, kann es nicht mehr nur auf den Schultern der Schiedsrichter auf dem Feld ausgetragen werden. Also die ganze Verantwortung kann nicht nur bei den Schiedsrichtern liegen. Man braucht etwas, um es doppelt zu checken. Man braucht diesen Videobeweis und gerade mit den technischen Möglichkeiten sollte man das eben auch nutzen. Aber ich stimme dir natürlich zu, gut funktioniert es nicht. Der VAR ist das Problem und der Umgang mit dem VAR, nicht der Videobeweis als solches, den braucht es zwingend. Sind die Schiedsrichter immer schlechter geworden? Man kann auf jeden Fall den Eindruck bekommen. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Ich glaube nicht, dass die individuell schlechter geworden sind. Aber man kann auf jeden Fall das Gefühl bekommen, dass die Schiedsrichterleistungen in den letzten Jahren und vor allem seit es den Videobeweis gibt, schlechter geworden sind. Ich glaube schon, ich bin schon davon überzeugt, dass wenn du jetzt den Videobeweis streichen würdest, wegnehmen würdest, dass die Schiedsrichter wieder auch bessere Leistungen zeigen werden, weil sie sich nicht auf diesem Videobeweis ausruhen können, beziehungsweise das nicht in der Hinterhand haben und wissen, okay, meine Entscheidung ist dann gültig. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Wie gesagt, kann man natürlich, ist alles hypothetisch. Ich glaube nicht, dass sie jetzt zwingend individuell schlechter geworden sind. Aber ich glaube, der Videobeweis hat halt dazu beigetragen, dass die Gesamtleistung schlechter wurde, weil mit dem Videobeweis hast du natürlich die Möglichkeit, auch als Zuschauer, dass sich die Szenen halt x-mal angeschaut werden, in zig Zeitlupen, aus diversen Perspektiven. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, die schwierig nachzuvollziehen ist, anhand dieser Bilder macht es natürlich den Eindruck noch schlimmer im Sinne von, wie konnte er das nicht sehen, das? Wie konnte man, obwohl man diese Bilder hat, trotzdem zu dem Urteil kommen? Du hast eben diese zig Zeitlupen, dann VAR schaltet sich ein und dann insgesamt wird es halt so ein großer Brei. Und ich glaube, dass der Einsatz und der Umgang mit dem Videobeweis halt so schlecht ist, weil der Videobeweis die Linien der einzelnen Schiedsrichter ein bisschen schwammig, was heißt ein bisschen, sehr schwammig gemacht hat. Also die Frage ist, wann pfeife ich ab, wann lasse ich laufen? Wann schaltet sich der VAR ein? Wann schaltet er sich nicht ein? Dass sich Schiedsrichter im Prinzip oft oder zu oft darauf verlassen, naja, ich entscheide jetzt mal was, auch wenn ich mir vielleicht nicht zu 100% sicher bin, weil ich habe ja noch den Videobeweis, ich habe ja noch den VAR, der das checken kann. Und deswegen, das kann man in beide Richtungen argumentieren, dass zum Beispiel Szenen weitergelaufen lassen werden, wo man sagt, okay, das hätte der aber sehen müssen. Aber in die andere Richtung eben auch, dass Kleinigkeiten, vor allem im Strafraum, erstmal abgepfiffen werden im Sinne von, okay, ich glaube, das war ein Foulspiel. Ich pfeife das lieber mal ab, damit wir das doch mal checken können. Ich glaube, das geht so Hand in Hand, dass das alles sehr schwammig wurde und dann unterm Strich eine schlechtere Schiedsrichterleistung stehen bleibt. Und ich habe vor allem zwei Beispiele mal mir überlegt, woran man das besonders gut festmachen kann, dass der Videobeweis dazu führt, dass die Dinge nicht mehr nachvollziehbar sind, die da entschieden werden. Zum Beispiel wird heutzutage ja viel über das Trefferbild gesprochen, dann auch bei roten Karten. Und dann denke ich mir so, ja, ist gut, ist ja auch in manchen Szenen, finde ich das auch richtig, wo der Videobeweis dann eingegriffen hat und zum Beispiel aus einer gelben einer roten Karte gemacht hat. Aber was du natürlich bei dem Videobeweis rausnimmst, ist die komplette Dynamik, weil du dir in der Regel, also kannst du das natürlich in Originalgeschwindigkeit anschauen, aber trotzdem bei Trefferbildentscheidungen guckst du auf Standbilder oder Zeitlupen und da fehlt natürlich eine Dynamik. Bestes Beispiel für mich vor ein paar Wochen, Spurs gegen den BVB. Der Svensson-Foul, wofür er dann letztendlich nach Videobeweis rot bekommen hat, hätte in meinen Augen niemals eine rote Karte sein dürfen. Weil wenn du dir das in Realgeschwindigkeit anschaust, dann ist das ein Foul und von mir aus eine gelbe Karte. Der Schiedsrichter auf dem Feld hat das in meinen Augen komplett richtig entschieden. Dann schaut der Videoassistent sich das an und sieht, okay, der Fuß geht, nachdem er den Ball gespielt hat, weil er halt so hoch flickt, der Fuß geht an die Wade, also überm Knöchel. Das sieht in einer Ultra-Zeitlupe brutal aus. Aber in Realgeschwindigkeit nicht. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Reaktion der Spurs-Spieler anguckt nach der gelben Karte, es gibt hier keinen Grund, rot zu zeigen. Der Schiedsrichter ist vollkommen richtig entschieden. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man dann draufschaut und sagt, ja, hier hilft der Videobeweis halt nicht. Hier hilft er nicht, weil er die komplette Dynamik aus dieser Situation nimmt. Und das zweite Beispiel ist, dass wir, seit es den Videobeweis geht, gefühlt ständig über war ein Kontakt vorhanden sprechen. Ja, aber das ist ja auch eine Kontaktsport, auf jeden Fall eine Kontaktsportart. Wo es zu Kontakten kommt, aber nicht jeder Kontakt, vor allem im Strafraum, ist eben ein Foul. Und das ist ein großes Problem, dass dann mit dem Videobeweis draufgeschaut wird, gab es hier einen Kontakt, ja oder nein? Ja, aber der Kontakt muss ja auch dann ein Foul nach sich ziehen, in erster Linie. Und da haben wir jetzt am Wochenende diese Mainz-Augsburg-Nummer gesehen, wo Schiedsrichter Patrick Ittrich eben den Kontakt hört. Für alle, schaut euch die Highlights nochmal an, wenn ihr die Szene nicht gesehen habt, aber die meisten von euch werden sie gesehen haben, wurde viel drüber diskutiert. Ja, wo, ich weiß nicht mehr, wer der Augsburg-Spieler war, aber Stefan Bell zu Boden geht, nachdem der Fuß des Augsburgers ihn vielleicht berührt hat. Ittrich hat wohl einen Kontakt zwischen den Spielern vernommen, gehört und Strafstoß entschieden, auf Elfmeter entschieden. Dann schaltet sich der VAR ein. Es wird minutenlang darauf geschaut, ohne dass Ittrich zum Bildschirm geht, um es sich selber anzuschauen. Und dann wird entschieden, ja, okay, nee, lass mal Elfmeter machen. Ohne dass Ittrich nochmal drauf geschaut hat. Und ich habe mir das jetzt in super Zeitlupe nochmal angeguckt und vielleicht sieht man, dass der eine Fuß den anderen touchiert und deswegen so ein bisschen nach hinten geht. Vielleicht gab es da eine minimale Berührung, die auch vielleicht einen akustischen Effekt nach sich gezogen hat. Von mir aus. Ist das ein Foul? In meinen Augen überhaupt nicht. Und da kommen wir halt, das sind so für mich zwei Beispiele, wo der VAR sich nicht zurecht einschaltet. Und wir kommen gleich zu ein paar Lösungsideen und Vorschlägen. Aber das ist so eine Sache. Also entweder muss der VAR sofort sagen, war nichts, weil wir sehen hier keinen Kontakt, wir können keinen Kontakt mit den Videobildern feststellen, war kein Elfmeter. Das ist eine relativ schnelle Entscheidung. Da braucht man nicht lange für. Oder er muss Ittrich sofort rausschicken und sagen, guck's dir lieber nochmal selber an, du hast vielleicht was gehört, aber wir sehen hier nichts. Und dann muss der Schiedsrichter entscheiden. Und da kommen wir jetzt zu 5 Lösungsideen. Ich meine, ich mache das hier immer wieder mal, zum Beispiel was Handspielregel angeht. Bisher wurde davon leider noch nichts umgesetzt. Also nicht, dass ich das vorschlage und es umgesetzt wird, aber dass irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die in diese Richtungen gehen und vielleicht dafür sorgen, dass es besser wird, dieser ganze Umgang. 5 Lösungsideen, wie wir das Schiedsrichtertum, wie wir die Schiedsrichter und den Umgang mit dem VAR besser machen können. Nummer 1, die Schwelle fürs Eingreifen vom VAR muss viel höher liegen. Mit den beiden genannten Beispielen. Da, in meinen Augen, dürfte sich der VAR dann entweder nicht einschalten oder, wir kommen gleich noch zu einer anderen Situation, der Schiedsrichter muss rausgeschickt werden. Aber dazu gleich noch mehr. Aber es gibt ja ganz oft dieses Zitat und Kommentatoren nutzen das auch viel. Es gibt hier keine klare Fehlentscheidung, deshalb kein Eingriff des VARs. Ja, aber das ist ja ganz oft nicht der Fall. Da wird ja eingegriffen vom Video, vom VAR, obwohl es keine klare Fehlentscheidung ist, in meinen Augen zumindest. Und ich finde, daran muss sich gehalten werden. Die Schwelle zum Eingreifen muss halt wirklich so sein, dass jeder sagt, ja, okay, da lag der Schiedsrichter falsch. Ja, okay, das hat er übersehen. So, dass wirklich jeder, der objektiv dieses Spiel guckt, Fans vielleicht mal von beiden Mannschaften ausgeklammert, jeder, der objektiv dieses Spiel guckt, sagt, ja gut, okay. So, das gibt es selten, aber zumindest, dass man sich noch mehr in diese Richtung bewegt, was den Eingriff des VARs angeht. Eine viel höhere Schwelle, was das Eingreifen angeht. Damit auch der Schiedsrichter wieder mehr die Verantwortung übernimmt, dass seine Entscheidung Gewicht hat. Dass er mal komplett falsch liegen kann, dass das overruled werden kann, dass das korrigiert werden kann, okay. Aber nicht bei so Kleinigkeiten. Wenn der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet, das ist Strafstoß, dann ist das jetzt erstmal Strafstoß. Zweiter Punkt. Challenges. Coaches, Challenges. Ich meine, es gibt so viele Sportarten, wo es einen Videobeweis gibt. Es gibt sehr viele Sportarten, wo der Videobeweis mehr oder weniger akzeptiert ist und gut, zumindest deutlich besser als im Fußball, funktioniert. In fast keiner dieser Sportarten gibt es keine Challenge-Möglichkeit für Trainer oder Spieler. Guckt euch die anderen Sportarten an. Es gibt diese Challenges eben aus dem genannten Grund, dass wenn man sich mal benachteiligt fühlt, dass man dann eingreifen kann. Dass nicht der Video Assistant Referee ständig eingreifen muss, um vielleicht was zu korrigieren. Ich meine, es gibt zig Situationen, wir haben uns ganz viele hier in der Redaktion nochmal angeguckt, dieser strittigen Situation, vor allem in der Bundesliga, wo das gegnerische Team oder das benachteiligte Team nach einer Entscheidung vom Schiedsrichter nicht mal protestiert, weil also sind, ja gut, okay, schade, oder man regt sich kurz auf, aber jetzt kein großer Protest. Ja, aber dann gibt es die Momente, wo man außer sich ist, wo Trainer ausrasten, weil man sich benachteiligt fühlt, aber der Video Assistant Referee nicht eingreift aus irgendwelchen Gründen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Diese Möglichkeit zu haben, eine Challenge einzureichen und zu sagen, bitte schaut euch das nochmal an, das darf es natürlich nicht zu viel geben. Ich würde sagen, jeder Trainer, jedes Team hat eine Challenge pro Halbzeit. Wenn man die einreicht und man bekommt Recht, hat man noch die Möglichkeit auf eine zweite. Ja? Wenn man die einreicht und man bekommt gesagt, okay, die Challenge war falsch, beziehungsweise ihr habt nicht recht, es war alles richtig entschieden, dann hat man keine Challenge mehr. Also muss man sich auch ein bisschen taktisch überlegen, in welchen Situationen ist es wert, sie einzureichen. Und ich meine, die Jungs sitzen da eh mittlerweile alle mit iPad auf der Bank und sehen die Situation nochmal. Dann kannst du auch entscheiden, oder wie in der NFL, dass der Trainer gesagt bekommt hier, okay, das ist unklar, wirft da mal die Challenge-Flag, damit das nochmal gecheckt werden kann. Es muss diese Challenge geben in meinen Augen. Vor allem im Zusammenspiel mit der höheren Eingriffsschwelle für den VAR. Kommt dann in meiner Theorie kommt es aufs gleiche zeitliche Volumen hinaus, weil der VAR greift weniger selber ein. Dafür haben die Coaches eben die Möglichkeit, es selber zu tun. Dritter Punkt. Wenn der VAR eingreift, kann er nicht entscheiden, sondern nur der Schiedsrichter entscheidet und wird sofort rausgeschickt. Nicht mehr dieses, da steht ein Schiedsrichter auf dem Platz und wartet minutenlang und die diskutieren da irgendwo in einem quasi unsichtbare Menschen, für den Zuschauer unsichtbare anonyme Menschen, diskutieren etwas, wovon wir nichts mitbekommen. Und entscheiden dann etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Wenn der Schiedsrichter selber rausgeschickt wird, dann ist es immer noch der Schiedsrichter, der dann das auch verkünden kann. Also wenn der VAR eingreift, sofort rausschicken. Nicht mehr dieses Rumstehen. Und natürlich dauert das Rauslaufen und Angucken auch eine Zeit. Aber wenn die Schwelle höher ist, Challenges, kommt es aufs Gleiche drauf raus. Oder ähnlich zumindest. Vierter Punkt. Sag ich seit Jahren, mehr Transparenz in der Entscheidungsfindung. Das macht die Akzeptanz höher. Und ich weiß, dass wahrscheinlich Schiedsrichter Schweißausbrüche bekommen, wenn man ihnen sagt, okay, in dem Moment, wo der VAR sich einschaltet und er rausgeschickt wird, ist euer Gespräch zumindest im TV zu hören. Ja, Das wollen die natürlich nicht, weil man dann überhaupt erstmal diese Unsicherheiten und die Diskussionen wahrscheinlich mitbekommt. Aber genau das würde die Akzeptanz erhöhen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Schaut einmal Rugby und erlebt, wie Schiedsrichter dann noch strugglen, eine Entscheidung zu finden. Aber das macht es doch viel nachvollziehbarer und auch greifbarer, worüber diskutiert wird, und macht eine Entscheidung nachvollziehbarer. Was nichts bringt, ist, es wurde ein möglicher Strafstoß überprüft. Nach Ansicht der Bilder lag kein strafbares Foulspiel vor. Das bringt mir gar nichts, weil das sagt mir die Entscheidung ja selber. Da brauche ich niemanden, der mir diesen Satz sagt. Das bringt gar nichts. Vielleicht fürs... Nee, niemandem bringt das was. Niemandem. Und ja, also wenn du halt diese Abwägungen mithören kannst, ich glaube, das würde zumindest im TV, und das ist natürlich die Mehrzahl an Zuschauern, ja, natürlich ist das blöd für die im Stadion, aber trotzdem dann im Nachhinein auch nachvollziehbarer. Und fünfter Punkt, Elfmeter abschaffen. Nicht komplett natürlich. Aber ich glaube, ein ganz großes Problem ist, warum wir auch so viel über all diese Themen diskutieren, ist, dass die Entscheidung eine 75-80%ige Torchance zur Folge hat. Dass wenn über diese Sachen diskutiert wird, gerade eben diese leichten Kontakte im Strafraum, diese Handspielsituation im Strafraum, dass es zur Folge hat, dass eine Mannschaft quasi ein Tor mehr oder weniger zu 80% geschenkt bekommt. Das hat einen so großen Impact, dass halt diese Kleinigkeiten dann auch so hitzig diskutiert werden. Und ich bin der Meinung, und ich habe es bei der Handspielregel, die ich seit Jahren predige sozusagen, habe ich es gefordert, okay, in manchen Situationen, wenn nicht eine klare Torchance oder ein Torschuss mit der Hand verhindert wird, ja, dann gibt es indirekten Freistoß. So, dann verschiebst du natürlich den Entscheidungsspielraum, aber der Impact der Entscheidung ist nicht mehr ganz so groß, wenn du entscheiden musst zwischen indirekten Freistoß und Gelb, indirekten Freistoß keine Karte und Elfmeter plus Karte XY, dass die Entscheidung nicht mehr ganz so viel Impact aufs Spiel hat. Und es ist ja bei Foulspielen genau das Gleiche. Zum Beispiel die Situation, wenn ihr sie noch im Kopf habt, zwischen David Raum und Tietz. In meinen Augen kein Elfmeter. Wenn der Ref den so entscheidet, dann kann man darüber streiten, aber es ist in meinen Augen keine so klare Fehlentscheidung, dass man sagen kann, okay, es hätte niemals ein Elfmeter sein dürfen. Was für mich aber in der Situation halt diese ganze Diskussion ins Kippen bringt, ist, dass das Resultat eben eine 80%ige oder 75%ige Torchance ist. Das ist das Problem. Bei einem Spieler, der sich reinstellt in einen Gegenspieler, um einen Elfmeter auch zu bekommen, mit dem Rücken zum Tor oder den Ball abschirmen will, whatever, so selber eigentlich den gegnerischen Spieler auch ganz gut umhaut. In meinen Augen könnte man hier auch auf Stürmerfoul entscheiden. Aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Aber aus dieser Situation, das ist halt keine klare Torchance und du bekommst aber eine sehr klare Torchance als Resultat. Stellt euch vor, die Entscheidung ist nicht Elfmeter, sondern indirekter Freistoß von der Stelle. Das nimmt doch so viel Feuer raus. Das ist doch, und ganz viele so Kleinigkeiten, so dieses Fallenlassen im Strafraum, diese Elfmeter, die Spieler bekommen, wenn sie auf dem Weg raus aus dem Strafraum sind und dann jemand noch irgendwie sie erwischt an den Füßen. Das kann niemals ein Elfmeter sein. Niemals. Und der Impact der Entscheidungen ist viel zu groß. Mehr indirekte Freistöße statt Elfmeter. So, über eine wichtige Sache müssen wir noch sprechen. Die Frage von Marcel. Marcel schreibt nämlich, moin, was ist mit Leicester City passiert? 10 Jahre nach Premier League Triumph droht der Abstieg in Liga 3. Ja, so sieht's nämlich aus. Was ist da los? Wie konnte es dazu kommen, dass Leicester City Gefahr läuft, in die dritte Liga abzusteigen? Deutsche Schalke 04. Wobei, nee, Schalke war nicht Meister. Schalke war Vizemeister. Und hat sich wieder gefangen. Vielleicht tut das Leicester auch. Vielleicht eher, wenn sie absteigen, deutsche Kaiserslautern. Meister und dann irgendwann später in der dritten Liga. Sehr lange in der dritten Liga gewesen. Also Leicester City ist nämlich jetzt auf Platz 21 der Championship, der zweiten Liga in England, nachdem sie 6 Punkte Strafe bekommen haben, weil sie gegen die Profit and Sustainability Rules verstoßen haben. PSR. Die gibt es in England und werden in den letzten Jahren auch ja, geahndet. Immer häufiger, habe ich zumindest das Gefühl. Leicester City hat nämlich, also da geht es immer um einen Drei-Jahres-Zeitraum und in diesen 3 Jahren darfst du eine gewisse Verlustgrenze nicht überschreiten. Also darfst nicht eine gewisse Summe ja, überschreiten, was deine Profit- und Gewinnrechnung übersteigt. Ein bisschen holprig erklärt, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und damit rutscht man von Platz 17 auf Platz 21 ab und nur noch dank der besseren Tordifferenz ist man eben über den Abstiegsplätzen. So, aber man hängt halt wirklich unten mit drin und ist sportlich auch überhaupt nicht in Form. Und bei Leicester ist es halt ultra bitter, weil du hast es angesprochen, vor 10 Jahren, 15, 16, sind die Meister in der Premier League geworden. Die große Sensation. Und das Ding ist ja aber, da hat es ja nicht aufgehört. Es war ja nicht so, dass die einmal kurz komplett ganz oben waren und dann wieder sukzessive abgestürzt sind. Die hatten ja noch richtig gute Jahre. Die waren, nachdem sie Meister wurden, 16, 17, sind die ganz knapp am Champions League Halbfinale vorbeigeschrammt. Die sind im Viertelfinale gegen Atletico gescheitert mit 1:1 und 0:1. Viertelfinale der Champions League. FA Cup gewonnen 2021. Und Conference League Halbfinale 22. Also die waren immer noch gut unterwegs. Die hatten vor allem unter Brendan Rodgers noch richtig gute Jahre. Und vor allem, wenn man auf die Gesamthistorie von Leicester schaut, wäre ein Abstieg in die dritte Liga natürlich eine Katastrophe, aber mega ungewohnt. Das ist eine Fahrstuhlmannschaft aus Liga 1 und 2, aber nicht in Liga 3. Die waren in der kompletten Vereinshistorie immer Liga 1 oder 2, außer ein Jahr 2008, 2009. Da waren sie einmal in der dritten, sind dann aber wieder hochgekommen. Und ich meine, dann ging es schon sportlich bergab nach Brendan Rodgers. Dann hattest du den Abstieg. Man hatte dann aber unglaublich viel Budget und Maresca. Und mit dem ist man direkt wieder hochgekommen. Und zwar sehr, sehr beeindruckend. Ist dann aber leider, weil Maresca von Chelsea geholt wurde, weggekauft wurde, ist dann auch wieder direkt runtergegangen. Und jetzt wird man halt möglicherweise durchgereicht. Und wie konnte es dazu kommen? Das hat natürlich ganz viele Faktoren. Am Ende, ganz ehrlich, sehen wir das typische Muster, was man bei vielen Clubs sieht, die mit überschaubaren Mitteln sehr erfolgreich wurden, ja, also overperformed haben eigentlich und besser waren als oder aus wenig Geld viel Erfolg gemacht haben sozusagen und dann mehr Geld zur Verfügung hatten, weil sie auch Spieler teuer verkauft haben, mehr TV-Geldeinnahmen und so weiter, dann dieses Geld aber unter anderem falsch investiert haben, weil man auch einfach zu viel will. Also das ist natürlich dann auch ein Reflex, der Einsatz, okay, wir sind jetzt Meister geworden, wir haben jetzt international gespielt, wir wollen uns da etablieren, wir wollen jetzt da oben dazugehören und deswegen zahlen wir zum Beispiel auch Gehälter wie diese Mannschaften, die in dieser Region mitspielen. Aber gleichzeitig bist du eben noch ein Club, wo Spieler, wenn sie gut performen und ein gutes Angebot bekommen, natürlich dann auch gerne sehr schnell weggehen. Aber trotzdem, Leicester hat da über Jahre hinweg einen guten Job gemacht, indem sie einen wichtigen Spieler für viel Geld jeden Sommer verkauft haben und dieses Geld in viele oder mehrere jüngere Spieler wieder reinvestiert haben. Das hat über Jahre gut funktioniert, das funktioniert aber nur so lange gut, weil du bekommst zwar immer Geld dann für die guten Spieler, aber du gibst ja auch immer wieder Qualität ab. Und das System funktioniert natürlich nur so lange, wenn du die Qualität dann auch nachholen kannst und das Geld in Spieler investierst, die auch dann in der Zukunft wieder die Qualität erreichen oder dafür sorgen, dass die Mannschaft wieder eine Gesamtqualität bekommt, wie sie es vorher hatten, mit dem guten Spieler, den man gerade gehen lassen hat. So, und wenn dann aber viele schlechte sportliche Entscheidungen dazukommen, was Transfers angeht, was Trainerverpflichtungen angeht, dann kommst du halt in einen Strudel, wo du plötzlich, und ich meine, Leicester hat dann auch angefangen, Spieler zu holen, die jetzt nicht unbedingt das große Potenzial, was Wiederverkaufswert angeht, aber denen dann halt große Gehälter zu zahlen. Und wenn du dann, aber wenn die dann nicht diese Leistung bringen und du sportlich immer schlechter wirst, zahlst du halt hohe Gehälter für Spieler, die nicht diese Leistung bringen oder schlechter sind als die Mannschaft vorher, dann verdienst du wieder weniger und dann kommst du in so einen Strudel rein. Das haben wir bei so vielen Clubs natürlich auch in Deutschland und überall immer wieder gesehen. Dann Trainer, die nicht so gut sind wie die Vorgänger. Und dann gerätst du halt in eine wirtschaftliche Schieflage. Das ist auch bei Leicester City passiert. Deswegen hat man jetzt ja eben auch gegen diese PSR-Regularien verstoßen, weil man eben zu viel Minus gemacht hat über diese 3 Jahre. Ich glaube, 22 bis 24 ist da der Zeitraum, um den es geht. Wo man eben auch abgestiegen ist. Da gibt es sogar dann auch noch Regularien, die mildernd sind. Also wenn du in die Championship absteigst, dann gilt für dich was anderes als für Premier League-Teams. Und trotzdem haben sie das um rund 24 Millionen Euro überschritten, diese Grenze. Und dann sollte es ursprünglich sogar 12 Punkte Abzug geben. Es gab jetzt nur 6. Da will natürlich Leicester auch gegen vorgehen. Aber die Premier League sagt, ey, ja, ihr habt euch halt nicht an die Spielregeln gehalten und es muss bestraft werden. Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass das auch dann in der gleichen Form für die großen Teams geht und gilt und nicht nur für die dann in der Championship, wo wir das jetzt schon mehrfach gesehen haben. Ja, aber auf jeden Fall ist diese wirtschaftliche Schieflage extrem, weil du hast Spieler auf teuren Verträgen, die aber gar nicht mehr in der Championship spielen wollten oder halt gerne gegangen wären oder die man auch gerne losgeworden wäre. Das Problem ist halt, ja, die sitzen halt auf sehr saftigen Verträgen und Leicester ist die nicht losgeworden. So Leute wie Patson Daka, Soumaré, Yannick Vestergaard, Harry Winks, Wout Faiss. Das sind halt alles sehr gut verdienende Spieler, die jetzt aber keinen Bock hatten, nochmal wieder Championship zu spielen, aber die natürlich sich auch sagen, okay, bevor ich zu einem anderen Club gehe und viel, viel weniger verdiene, lasse ich mir halt mein Gehalt von Leicester bezahlen, mein saftiges Gehalt. Und dann kam noch Corona bei Leicester erschwerend hinzu, weil der Verein ist ja im Besitz von King Power. King Power, ich weiß jetzt nicht, was sie genau machen, aber sind in der Travel Industry und natürlich während Corona waren die besonders betroffen. Die haben, das Unternehmen hat wirklich starke Verluste gemacht, beziehungsweise der Umsatz ist stark gesunken. So glaube ich, ist das richtig formuliert. Von 2,3 Billionen auf 448 Millionen. Klingt immer noch sehr viel, aber es ist halt deutlich weniger als vorher. Und dann hat Leicester auch noch Verluste zu verzeichnen, weil eben die Gehaltsstruktur angestiegen ist. Der sportliche Erfolg hat aber nicht, konnte nicht auf dem Niveau gehalten werden. Das ist ein Strudel, aus dem du nicht so leicht rauskommst. Und natürlich sind die Fans extrem unzufrieden mit der Vereinsführung, mit dem Clubbesitzer, mit dem Sportdirektor, die natürlich diese ganzen Entscheidungen auch zu verantworten haben. Und bei, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, es ist natürlich auch heftig. Es gab ja 2018 den Hubschrauberabsturz vom damaligen Besitzer, wo ich natürlich den Namen jetzt nochmal hier aufschlagen muss, weil den kann man nicht so einfach aussprechen. Also 2018 ist Vijay Srivaddhanaprabha mit einem Hubschrauber nach einem Premier League-Spiel abgestürzt und sein Sohn hat dann übernommen. Und seitdem, wie gesagt, wurden da eben auch Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren. Es liegt auch am Sportdirektor, der ist zwar schon etwas länger im Verein, aber ist natürlich auch Teil des Problems und jetzt bist du da unten reingerutscht und drohst halt, wie gesagt, abzusteigen. Aber es sind halt wirklich die Mechanismen, die wir halt schon so häufig gesehen haben und hier noch mit ein paar anderen Faktoren, Tod des Besitzers, Corona, dass das den Eigentümer hart getroffen hat und so weiter. Ja, deswegen Leicester City, schauen wir mal, ob sie drin bleiben. Ich meine, Sheffield, wie heißen sie? Sheffield Wednesday? Die werden sie nicht mehr einholen. Die werden Leicester nicht mehr einholen, weil die haben aktuell -7 Punkte. Yep. Ein Saisonsieg und ansonsten Strafpunkte. Das war Frag Calcio für heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schöne Fragen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.